Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Fertig mit der Unsicherheit. Die UBS ernennt Sergio Ermotti zum definitiven Konzernchef und Präsident Villiger macht dem deutschen Axel Weber schon im Frühjahr Platz. UBS-Chef Ermotti im Interview. Fertig mit Gewinnen. Jedes dritte Unternehmen der Schweizer Maschinenbranche schreibt Verluste. Fertig mit Demonstrieren. Die Zürcher Polizei hat das Lager der Occupy-Bankenkritiker geräumt. Und vom Strippenzieher zum Buchautor. Kurz bevor Evelyn Wittmer-Schlumpf Ja sagte zum Bundesratsamt, meinte dieser Mann noch:
Ich bin Politiker und nicht Prophet. In 40 Minuten wissen wir mehr.
SP-Nationalrat Andrea Hemmerle war jener Mann, der Wittmer-Schlumpf als Gegenkandidatin zu Christoph Blocher ins Spiel brachte. Wie? Das schildert er jetzt in einem Buch. Wir lassen die turbulenten Tage nochmals Revue passieren und fragen Hemmerle im Tagesgespräch: Ein Buch so kurz vor der nächsten heißen Bundesratswahl? Zufall oder Kalkül? Am Mikrofon Nathalie Christen, jetzt die Nachrichten mit Andrea Abbühl.
Bei der Grossbank UBS ist Sergio Ermotti zum Konzernchef ernannt worden. Bisher hatte der Tessiner dieses Amt nur interimistisch inne. Der deutsche Axel Weber wird zudem bereits kommenden Frühling zur Wahl vorgeschlagen. Er soll Caspar Villiger als Verwaltungsratspräsidenten ablösen. Weber war bis vor einem halben Jahr Präsident der Deutschen Bundesbank. In der Schweiz macht zurzeit jedes dritte Unternehmen der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Verlust. Das hat eine Umfrage des Branchenverbands Swissmem ergeben. Dieser macht ausschließlich den starken Franken für die Lage verantwortlich. Die Umsätze der Branche waren in den ersten 9 Monaten zwar noch um fast 4% gestiegen, die Auftragseingänge um 6%. Seit dem zweiten Quartal gehen die Bestellungen nun jedoch zurück. Swissmem fordert eine weitere Schwächung des Frankens und tiefere Steuern. Seit Anfang 2010 gibt es in der Schweiz das Gebäudeprogramm von Bund und Kantonen. Und im ersten Jahr hat die öffentliche Hand Fördergelder von mehr als 90 Millionen Franken vergeben. Damit seien beispielsweise Decken, Wände und Fenster isoliert worden, schreibt das Bundesamt für Umwelt. Auch der Einbau von Sonnenkollektoren und die Holzenergie wurden gefördert. Mit den Massnahmen werden laut dem Bund jährlich 73.000 Tonnen CO2 eingespart. Die SRG stellt am 29. Februar 6 Fernsehprogramme auf HDTV um. Auch SF1 und SF2 werden neu in hochauflösender Qualität ausgestrahlt. Die SRG-Programme werden weiterhin auch in Standardqualität ausgestrahlt, voraussichtlich bis Ende 2015. Denn heute ist ein Viertel der Haushalte in der Schweiz noch nicht für den Empfang von HDTV ausgerüstet. Die Zürcher Stadtpolizei hat das Lager der Occupy-Demonstranten auf dem Lindenhof geräumt, ohne dass es zu Ausschreitungen kam. Die Polizei nahm zwischen 20 und 30 Personen vorübergehend fest. Diese wurden für die nächsten 24 Stunden mit einem Rayonverbot für die Zürcher Innenstadt belegt. Zuvor hatte die Zürcher Stadtregierung die Demonstranten aufgefordert, den Platz bis Montag Mitternacht zu verlassen. Diesem Aufruf waren zahlreiche Demonstranten gefolgt. Auch in New York begann die Polizei damit, das Lager der Occupy-Demonstranten zu räumen. Das Lager nahe der Wall Street war das erste weltweit, welches die Kapitalismuskritiker errichtet hatten. Im kalifornischen Oakland hatte die Polizei schon gestern ein Lager mit Hunderten von Demonstranten geräumt. Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal leicht gewachsen. Im Durchschnitt legte die Wirtschaft der Euro-Länder um 0,2% zu, verglichen mit dem zweiten Quartal. Das schätzt die europäische Statistikbehörde Eurostat. Die beiden größten Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich waren dabei starke Konjunkturlokomotiven. Sie verzeichneten ein Wachstum von 0,5% und 0,4%. Spanien muss tief in die Tasche greifen, um kurzfristig zu neuem Geld zu kommen. Für Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 1 und 1,5 Jahren bezahlt Madrid Zinsen von mehr als 5%. Die heute platzierten Staatsanleihen brachten der Staatskasse gut 3 Milliarden Euro. Obdachlose in Ungarn müssen künftig ins Gefängnis, wenn sie auf der Straße übernachten. Oder sie müssen eine Buße von gegen 600 Franken zahlen. Dies hat das ungarische Parlament entschieden, indem die rechtsnationale Partei Fidesz 2/3 der Sitze innehat. Laut einer ungarischen Hilfsorganisation sind in Ungarn etwa 20.000 Menschen obdachlos. Für 9.000 gäbe es Schlafplätze in Heimen. In Oslo hat ein Prozess gegen 3 Mitglieder einer mutmaßlichen Terrorzelle begonnen. Die in Norwegen lebenden Männer sollen Kontakt zu Al-Qaida gehabt und einen Bombenanschlag auf den Mohammed-Karikaturisten Kurt Westergaard vorbereitet haben, der in Dänemark lebt.
Sie hören Rendezvous, so geht's gleich weiter. Wir fragen den neuen UBS-Chef Ermotti, was er anders machen will als Vorgänger Grübel, und wir berichten über die Vertreibung der Bankenkritiker in Zürich. Wir sagen, worauf die gebeutelte Maschinenbranche hofft und warum ein neuer Eisenbahntunnel Hoffnung bringt für gestresste Pendler in der Grenzregion Genf. Wir erfahren, warum die Schweizer Friedensstiftung die Wirtschaft in die Pflicht nehmen möchte. Und im Italien-Tagebuch hören wir, warum Silvio Berlusconi eine Bushaltestelle als persönliches Sicherheitsrisiko empfand. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.610 Punkten, ein Minus von 0,9%. Der Euro wird zu 1.2413 gehandelt, der Dollar zu 91,75 Rappen. Das Wetter. Über dem Flachland bleibt der Hochnebel mit Obergrenze um 1000 Meter auch am Nachmittag meist liegen. Sonst scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Die Temperatur liegt unter dem Hochnebel bei etwa 5 Grad, an der Sonne zwischen 8 bis 13 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag geht es mit Hochnebel über dem Flachland weiter. Die Obergrenze sinkt aber etwas ab und der Hochnebel löst sich häufiger auf. Außerhalb des Nebels bleibt es meist sonnig. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor.
Knapp 2 Monate lang war er interimistischer Konzernchef. Seit heute sitzt Sergio Ermotti fest im Chefsessel der UBS. Übermorgen wird er die neue Konzernstrategie präsentieren. Sie soll der Bank Stabilität verleihen und das ramponierte Image aufpolieren. Wie will er das tun? Und wie sieht er sich im Vergleich zu seinem Vorgänger Oswald Grübel? Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler hat mit Ermotti gesprochen.
Sergio Ermotti, jetzt sind Sie also der neue UBS-Chef definitiv. Haben Sie gezittert um Ihren Job?
Nein, ich glaube, klar, das ist nie einfach, in einer solchen Situation zu sein. Aber ich habe diese Verantwortung genommen. Ich habe gewusst, es wird schwierig sein. Aber jetzt ist der Verwaltungsrat sich so entschieden und ich bin sehr froh. Klar bin ich auch sehr motiviert, weil es war eine Beurteilung über meine Fähigkeiten und vor allem auch über meine Person. Und ich bin sehr, sehr froh über diese Entscheidung.
Haben Sie da auch etwas Druck gemacht im Verwaltungsrat? Er soll jetzt auch diesen Entscheid fällen, bevor Sie dann am Donnerstag die neue UBS-Strategie präsentieren müssen?
Absolut nicht. Ich habe kein Interesse gehabt, Druck zu machen, weil es wäre auch schlecht gewesen. Der Verwaltungsrat hat unabhängig entschieden.
Aber für Sie ist es schon wichtig zu wissen, ich kann nicht nur die Strategie präsentieren, ich kann sie dann nachher auch wirklich umsetzen.
Ja, schon wichtig, klar. Ich glaube, die Strategie ist nicht nur Sergio Mottis Strategie. Meine Kollegen in der Geschäftsleitung haben mitgetragen in diese Entwicklung der Strategie und der Verwaltungsrat. So, schon vielleicht die Glaubwürdigkeit der Bank ist verstärkt. Aber ich glaube nicht, dass die Strategie sich ändern würde, wenn ein neues CEO da gewesen wäre.
Kaspar Villiger, noch Verwaltungsratspräsident der Bank, hat vorhin an der Medienkonferenz gesagt, sie hätten auch extreme Optionen geprüft bezüglich Strategie. Abspaltung der Investmentbank.
Alles. War nicht nur Abspaltung, sondern auch eine Strategie wäre gewesen, viel größer zu werden im Investmentbanking. So, wir mussten alles checken. Man muss alles checken und wir haben eine vernünftige Strategie für die Bank, für unsere Kunden und für unsere Aktionäre gefunden.
Und kommt es zu solchen extremen Veränderungen übermorgen?
Also extreme ist eine Anpassung. Unser Kerngeschäft ist sichere Vermögensverwaltung, Private Banking. Wir brauchen starke, glaubwürdige und effizienten Investmentbanking und Asset Management.
Wie wichtig ist es für Sie, dass Kaspar Villiger jetzt schon geht, für Axel Weber Platz macht?
Ich habe ein super Verhältnis mit Kaspar Villiger und ich muss sowieso mich anpassen mit dem Verwaltungsrat. Für mich sind beide eine sehr gute Lösung und ich respektiere Kaspar Villiger Entscheidung. Ich glaube, dass er hat sehr viel Mut gehabt, im 2009 diese Verantwortung zu tragen und er hat, ich glaube, einen super Job gemacht, die Bank wieder in eine neue Richtung zu bringen. So, ich glaube, die Schweiz und die UBS-Aktionäre und Mitarbeiter sollten sehr dankbar sein für ihn.
Und trotzdem, Kaspar Villiger hat es ja nicht wirklich geschafft, den Ruf der UBS nachhaltig zu verbessern. Wir erinnern uns, London schon wieder ein Zwischenfall.
Ja, wie Sie wissen, den Ruf zu schädigen braucht eine Minute und das wieder zurückzubringen braucht längere Zeit. Aber wir sind 150 Jahre alt und wir werden schaffen, uns den Ruf wieder in Ordnung zu bringen. Und wenn Sie schauen, die starke Kapitalisierung, die Kunden, die wir haben, unsere Liquiditätsposition, wir sind sehr, sehr stark. Jetzt müssen wir etwas arbeiten auf diese Perception, die vor allem in der Schweiz ein Problem ist, weil im Ausland ist nicht so schlimm.
Und was tun Sie, um hier in der Schweiz das Vertrauen zurückzugewinnen?
Einfach über Zeit. Wir müssen schauen, dass wir nicht regelmäßig in der Lupe sind. Aber ist unmöglich, heutzutage wegzugehen von Medienaufmerksamkeit. Aber ja, wir müssen über Zeit schaffen.
Sergio Ermotti, in welchem Punkt wollen Sie sich ganz klar von Ihrem Vorgänger Oswald Grübel unterscheiden?
Ich versuche, Sergio Ermotti zu sein. Und ein Teil von, was wir heute machen werden, ist Teil der Legacy von Oswald Grübel. Und wir machen weiter, was er schon angefangen hat. So, für mich ist es eine große Ehre, reinzukommen, nachdem er die Bank geführt hat.
Sagt Sergio Ermotti, der neue definitive UBS-Konzernchef. Die Polizei hat den Lindenhof in der Zürcher Altstadt am Morgen geräumt. Einen Monat lang hatten dort bis zu 100 Aktivisten der Bewegung Occupy Paradeplatz campiert. Sie protestierten so gegen das Geschäftsgebaren der Finanzindustrie. Der Versuch, ihre Aktion bewilligen zu lassen, war letzte Woche gescheitert. Ein letztes Ultimatum war in der Nacht auf Montag abgelaufen. Zürich-Korrespondent Cordin Vinzenz hat die Polizeiaktion beobachtet.
Es war 8 Uhr, als auf dem Lindenhof, diesem großen Platz hoch über der Limmat, rund 60 Polizisten, zum Teil in Kampfmontur, erschienen. Zu dieser Zeit standen auf dem Platz noch rund 30 Zelte, dazu zwei Tipis, ein Holzverschlag mit mobiler Küche und zahlreiche Transparente. Rund 80 Aktivisten hatten hier noch einmal trotz Kälte eine Nacht verbracht. Seit Sonntagnacht hatten sie jederzeit mit der Räumung rechnen müssen. Jetzt war es soweit. Die Polizei richtete sich via Megafon an sie.
Wir fordern Sie auf, den Lindenhofplatz zu verlassen. Wir geben Ihnen hierfür 20 Minuten Zeit.
Mehr als die Hälfte der Demonstrantinnen und Demonstranten folgten der Anordnung. Sie begannen, ihre Zelte, ihre Habseligkeiten zusammenzupacken und zogen ab, ohne dass die Polizei ihre Personalien aufgenommen hätte. Ein harter Kern, 20 bis 30 Leute, harrte aus, bis die Zeit um war.
Bis 20 Minuten sind abgelaufen. Wir werden jetzt den Platz sukzessive räumen.
Die Polizei baute die restlichen Zelte ab. Mitarbeiter des städtischen Entsorgungsdienstes machten Kleinholz aus Baracke und Tipis. Der harte Kern der Aktivisten setzte sich im Kreis auf den Boden. Wir sind friedlich, was seid ihr, skandierten sie. Aber es blieb friedlich auf beiden Seiten. Keine Knüppel, keine Gummigeschosse, nichts dergleichen. Die letzten gut 20 Demonstranten führte die Polizei ab oder trug sie weg und nahm sie vorläufig fest. Um 9:30 war die Aktion zu Ende. Die Festgenommenen wurden auf die Polizeiwache mitgenommen und erhielten ein Rayonverbot. Das heißt, bis morgen Vormittag dürfen sie die Innenstadt, den Zürcher Kreis 1, nicht betreten. Trotzdem haben die Aktivisten für heute Abend zu einer Versammlung auf dem Paradeplatz aufgerufen.
Das Klagen wird noch einmal lauter. Das Klagen der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie über den starken Schweizer Franken. Dazu gesellt sich nur noch die Befürchtung, dass die schwache Weltwirtschaft zusätzlichen Druck macht auf den Industriestandort und auf die Schweizer Arbeitsplätze, die damit verbunden sind. Die Hoffnungen ruhen auf der Schweizer Nationalbank und auf innovativen Köpfen in der Industrie. Charles Lieber.
An nobler Adresse Hotel Bellevue Palace Bern, 5 Sterne im Salon Rouge. Dort hat der größte Schweizer Industrieverband darauf hingewiesen, dass sich bei seinen Mitgliedern Pessimismus breit macht. Das Dekor passt. Grundsätzlich befindet sich die Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie nämlich in guter Verfassung, wächst sogar im 2011. Alles Wachstum würde aber weggefressen, sagt Jean-Philippe Kohl, Leiter Wirtschaftspolitik von Swissmem, vom starken Franken.
Bis anhin war es insbesondere der Wechselkurs letztes Jahr und dieses Jahr. Und jetzt zeichnet sich eine Doppelschwierigkeit ab. Aufgrund der nachlassenden Konjunktur wird auch das zunehmend ein Problem. Unsere Auftragseingänge sind geschrumpft im dritten Quartal.
Im Salon Rouge dominierten darum rote Zahlen. Weniger Aufträge, 2 von 3 Unternehmen geben zu Protokoll, dass sie sehr negativ von der Frankenstärke betroffen sind. Mehr als ein Drittel der Firmen arbeitet aktuell mit Verlust. Gegenüber der gleichen Mitgliederumfrage zu Jahresbeginn ist die Lage noch einmal deutlich schlechter geworden. Jetzt gehe es an die Substanz von vielen Unternehmen. Verzicht auf Margen, längere Arbeitszeiten für die Angestellten, diese Maßnahmen würden nicht mehr ausreichen, stellt Hans Hess fest, Präsident von Swissmem.
Also die weniger schmerzhaften Maßnahmen sind alle weitgehend schon umgesetzt. Jetzt geht es um Kostenabbau, das heißt Personalabbau. Es geht um Verlagerungen ins Ausland, das heißt Personalabbau. Es gehen Investitionen nicht mehr in die Schweiz, sondern ins Ausland. Das wird sich mittelfristig auswirken.
Auswirken auf zahlreiche Betriebe, die schon bald wieder Kurzarbeit einführen müssen, weil die Auslastung im Betrieb sinkt. Niemand bei Swissmem rechnet mehr damit, dass alles ganz anders kommt. Im besten Fall kommt es weniger schlimm. Dann nämlich, wenn der Franken deutlich schwächer würde, mit oder ohne Unterstützung der Nationalbank. Und dann, wenn die vielen Millionen Franken aus der Bundeskasse für Innovationsprojekte bei der Industrie ankommen. Der Exportindustrie helfen, deren Produkte konkurrenzlos zu machen auf dem Weltmarkt.
Seit 100 Jahren wird daran geplant, an der direkten Bahnverbindung vom Bahnhof Genf in die französische Grenzstadt Annemasse. Heute nun endlich fand der Spatenstich für die neue Linie statt. Kostenpunkt 1,5 Milliarden Franken. Warum der Spatenstich große Hoffnungen weckt? Aus Genf Patrick Mühlhauser.
Die Agglomeration Genf boomt. Bald lebt hier über 1 Million Menschen. Die Region verzeichnet ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. In den letzten Jahren seien Zehntausende von Arbeitsstellen geschaffen worden, sagt Marc Müller, Präsident der Genfer Kantonsregierung.
Ces dernières années, nous avons créé des dizaines de milliers d'emplois, nous avons attiré des dizaines de milliers d'habitants qui ne s'installent pas toujours à Genève, mais souvent en France.
Viele Menschen zögen ins benachbarte Frankreich, so Müller. Der Pendlerverkehr nimmt stetig zu. 50.000 Grenzgänger kommen täglich nach Genf, die meisten mit dem Auto. Die Straßen sind regelmäßig verstopft. Die neue Bahnlinie Cornavin-Eau-Vif-Annemasse, kurz SEVA genannt, soll Abhilfe schaffen. Die geplante Strecke führt vom Hauptbahnhof nach Süden zum Fußballstadion und dann in einem Bogen ostwärts Richtung Annemasse. 16 Kilometer Gleise, der größte Teil davon unter der Erde. Die SEVA sei fast eine Metro, sagt Marc Müller.
Une ville où on peut traverser toute la ville en train, c'est presque un métro.
Kostenpunkt 1,5 Milliarden Franken. Der Bund zahlt 55%. Genf sei eine große und wichtige Stadt, erklärt Toni Eder, Vizedirektor des Bundesamtes für Verkehr.
Für Genf ist das ein Schlüsselprojekt und damit ist es für das ganze Transportwesen in der Schweiz ein Schlüsselprojekt.
Noch sind lange nicht alle Probleme rund um die SEVA gelöst. Für das Stück, das sich auf französischem Boden befindet, fehlt noch immer das Geld. Toni Eder glaubt jedoch daran, dass Frankreich die Finanzierung 200 Millionen Euro übernehmen wird.
Die Nachbarn wissen ganz genau, dass das für sie auch ein ganz wichtiges Projekt ist. Ich bin überzeugt, dass jetzt die Schritte noch schneller vorwärts gehen und wir in kurzer Zeit auch diese Verbindung mit Frankreich dann herstellen können.
Noch hängig sind zudem Rekurse vor Bundesgericht. Es geht insbesondere um den Tunnel im Genfer Quartier Champel. Anwohner befürchten Vibrationen. Sie verlangen bauliche Verbesserungen. Das Bundesgericht hat noch nicht entschieden. Trotzdem findet heute der Spatenstich für das Gesamtprojekt statt. Marc Müller von der Kantonsregierung hat keine Angst.
Non, non, on n'a pas peur. L'effet suspensif n'a pas été donné. C'est un signe quand même. Donc, on peut aller de l'avant maintenant avec le chantier.
Das Bundesgericht habe keine aufschiebende Wirkung erteilt. Das sei ein gutes Zeichen. Man wolle nun vorwärts machen. Läuft alles nach Plan, wird die neue Zugslinie Ende 2017 eingeweiht.
Super Mario, Mario Monti, Italiens neuer Ministerpräsident, versucht das Land in die Zukunft zu führen. Und er räumt auf. Die Nach-Berlusconi-Ära hat begonnen. Auch in unspektakulären Dingen wie zum Beispiel, Sie hören's im Tagebuch unseres Italien-Korrespondenten Massimo Agostinis.
Rom, Dienstag, 15. November. Palazzo Grazioli kennen alle in Rom. Das ist jener herrschaftliche Sitz, gleich bei der lärmigen Piazza Venezia, in der Silvio Berlusconi wohnt, wenn er in der Hauptstadt ist. Hier hält der Kriegsrat mit seinen Parteifreunden ab. Hier erhielt und erhält er seine Damenbesuche. Auf dem Höhepunkt des Skandals um seine Prostituierten verlangte Berlusconi, dass die Busstation vor seinem Palast aufgehoben würde, aus Sicherheitsgründen. In Wahrheit, zu viele Gaffer waren dort, in der Hoffnung, eines seiner Skandalgirls zu erblicken. Kurz und gut, die Busstation verschwand, das Volk musste laufen. Kaum war Berlusconi zurückgetreten, twitterten Hunderte von Internetnutzern, basta, die Busstation sei dem Fußvolk zurückzugeben. Die Diskussion hatte kein Geringerer lanciert als Pierluigi Bersani, Chef des Partito Democratico. Glücklicher Oppositionschef ist man geneigt zu sagen, der kein größeres Problem hat als die Busstation, während das Land am Zusammenbrechen ist. Doch der twittert seelenruhig zurück und meint, die Beseitigung des Berlusconismus müsse auch im öffentlichen Raum stattfinden, ergo auch bei einer banalen Busstation. Gespannt wartet man nun darauf, wie lange es dauert, bis dieses Wahrzeichen des Berlusconismus verschwindet.
Wenn es darum geht, Kriege zu vermeiden, Konflikte zu lösen, Frieden herzustellen, dann sind Regierungen in der Pflicht oder die UNO und Nichtregierungsorganisationen. Von Firmen als Förderinnen des Friedens spricht kaum jemand. Doch die Schweizer Friedensstiftung Swiss Peace fordert auf ihrer Jahreskonferenz, dass auch die Wirtschaft beim Frieden schaffen Verantwortung übernimmt. Fredrik Steiger.
Es gibt natürlich Branchen, die von Kriegen ganz gut leben. Schmuggler, Schlepper, Frauenhändler, Söldnerfirmen oder Rüstungsfirmen, die Waffen in Konfliktgebiete liefern. Alles eher zwielichtige Geschäftsfelder. Doch die meisten Firmen gedeihen unter Friedensbedingungen weitaus besser als im Krieg. Es sei deshalb durchaus auch Eigennutz, wenn sie zum Frieden beitrügen, meint Barbara Dubach, die früher für den Zementmulti Holcim tätig war und heute als Beraterin wirkt.
In einem unstabilen Umfeld ist es sehr schwierig zu wirtschaften.
Also seien auch Privatfirmen gefordert.
Dort geht es darum, das Umfeld so positiv wie möglich zu gestalten oder auch Einfluss zu üben, damit die Unternehmung wirklich auch weiterhin arbeiten kann.
Doch diese Einsicht setze sich erst langsam durch, meint Hans Balz Peters, Präsident der Stiftung Swiss Peace. Es gebe immer noch viele Anhänger der These:
The business of business is business. Just business.
Das Geschäft der Geschäftsleute sei das Geschäft und sonst nichts. Unternehmer hätten keine andere soziale Aufgabe, als Profite zu erzielen. Aber dieses enge Verständnis von sozialer Verantwortlichkeit reiche heute, gerade nach der jüngsten Finanzkrise, nicht mehr.
At least after the crash of the financial market.
Firmen, die langfristig denken, sehen ihre Investitionen durch gewalttätige Konflikte gefährdet. Mitarbeiter riskieren den Tod, Anlagen die Zerstörung, Märkte brechen ein, Kosten steigen, eine sinnvolle Planung wird unmöglich. Dennoch futierten sich noch immer viele um ihre Verantwortung, beklagt Hugo Slim, Professor in Oxford und Chef einer Firma, die Konzerne wie Vodafone, Rio Tinto oder BP in ethischen Fragen berät.
There are lots of businesses still, often businesses which colluded in with governing.
Vor allem im Rohstoffsektor liege vieles im Argen. Da kungelten Unternehmen mit korrupten Regierungen, mit lokalen Potentaten. Dabei hätten Firmen viele Möglichkeiten, zum Frieden beizutragen, indem sie gewisse Dinge bewusst täten und andere bewusst ließen.
Businesses can often help facilitate, provide meeting spaces, make introductions between opposition and
Unternehmen mit guten Kontakten könnten helfen, Konfliktpartner an einen Tisch zu bringen. Sie könnten vermitteln. Ihre Expertise könne beitragen zum Aufbau eines neuen Staates nach einem Konflikt. Und sie könnten selber durch eine innerbetriebliche demokratische Kultur, durch Achtung von Menschenrechten, durch Gleichberechtigung Vorbilder sein. Und sie müssen darauf verzichten, Steuern zu hinterziehen, Schmiergelder zu zahlen oder wirtschaftliche Gräben zu vertiefen. Jugoslim ist überzeugt, dass sich Firmen für Frieden engagieren, ist nicht bloß freiwillig. Es sei eine Pflicht. Alle Akteure in einem Land müssten Verantwortung tragen, auch Firmen, zumal sie selber ganz massiv vom Frieden profitieren.
Der 12. und 13. Dezember 2007 sind mehr als Fußnoten in der Schweizer Geschichte. Was an diesen beiden Wintertagen im Bundeshaus geschah, wirkt bis heute nach. Der bekannteste Schweizer Politiker, SVP-Bundesrat Christoph Blocher, wurde nicht wiedergewählt. An seiner Stelle hielt eine Frau Einzug in die Landesregierung, die offiziell gar nie als Kandidatin vorgeschlagen war. Evelyn Wittmer-Schlumpf, SVP. Der Mann, der bei diesem Coup eine zentrale Rolle spielte, ist der abtretende Bündner SP-Nationalrat Andrea Hämmerle. Heute erscheint sein Buch «Die Abwahl». Mit Hämmerle sprechen wir gleich im Tagesgespräch, zuerst aber nochmals zurück zu jenen beiden Dezembertagen, wo im Bundeshaus Geschichte geschrieben wurde. Inlandredaktor Peter Maurer.
Ich nehme an, bleibt aus beim Alten.
Der Früchteverkäufer lachte breit und lag mit seiner Prognose trotzdem falsch. Herr Heinz betete an diesem Morgen vor dem Bundeshaus das Vaterunser.
Für die Wahlen, dass sein Wille geschieht, wie es immer rauskommt, ist da, wo wir verdient haben.
Sein Wille geschah, auch an diesem Tag, aber nicht nach dem Willen des Übervaters, der Volkspartei.
Die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung ist eröffnet.
Es war kalt draußen im Land, Biese im Anzug, und dennoch wollte Ursula Wyss, die junge SP-Fraktionschefin, drinnen irgendwie lüften.
Das Fenster für eine Veränderung ist heute ein Spalt weit offen. Helfen Sie mit, die Erneuerung heute zu realisieren.
Vorerst aber Gang wie Gang im Bundeshaus. Leuenberger gewählt, Guschmann ebenfalls, Schmid Dito und auch Calmire. Dann Wahl Nummer 5. Und hier hatte die Erneuerung, wie sie von Wyss gefordert wurde, plötzlich einen Namen, ein Gesicht.
Stimmen haben erhalten Frau Wittmer-Schlumpf 116, Herr Blocher 111, verschiedene 11.
Hoppla. Hoppla, sagte der Mann vom Radio. Und bloß 20 Minuten später, Punkt 10.40 Uhr, gleich doppelt Hoppla.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Im amtlichen Bülter wird an dieser Stelle später zu lesen sein, großer Beifall.
Sensation, absolute Sensation im Bundeshaus.
Schnitt, der gleiche Augenblick in der Beiz und auf der Straße. Konsternation bei den SVP-Getreuen.
Wenn man den besten Mann Bundesrat nicht wählt, also...
Katastrophe, schieß mich an.
Derweil sagte Silvia Blocher, die Frau des Mannes, auf der Zuschauertribüne.
Es ist schade für die Schweiz, weil mein Mann hat viel in der Schweiz bringen, aber für uns ist es wahrscheinlich eher einfacher. Es gibt ein bisschen mehr Freiheit.
Evelyn Wittmer-Schlumpf, die Gewählte, nahm sich ihrerseits die Freiheit für einen Tag Bedenkzeit und schwieg. Dafür sprachen andere SVP-Grüßen, Stratege Morgeli und Generalsekretär Rutz.
Ich glaube kaum, dass sie annehmen wird.
Frau Wittmer-Schlumpf würde sich doch nie als Kandidatin der Ratslinken hergeben, um ihren Parteikollegen aus dem Amt zu spicken.
Und sie müsste sich einer Bevölkerung erklären, warum sie Bundesrat Blocher gemeuchelt hat.
Und für den Fall, dass sie trotzdem annimmt.
Das wäre ein Judas-Verhalten.
Judas und Meucheln. Starke Worte aus der stärksten Partei, die plötzlich schwach und verletzlich schien. Bundesplatz knapp 22 Stunden später.
Fackeln, Fackeln, Fackeln gibt's hier. Wir sind im Fackeln verteilen für die Leute, die hier da sind. Für Evelyn sagen, sag ja, geh im Bundesrat, sag nicht nein, bleib da, wir brauchen eine dritte Frau im Bundesrat.
Und sie sagte nicht nein.
Ich werde mich, dies kann ich Ihnen versichern, mit meiner ganzen Kraft für diese Aufgabe einsetzen.
Und dann brach es aus dem zutiefst verletzten Mann heraus.
Was habe ich gehört in den letzten Monaten? Konkordanz, fast wie ein heiliger Tempel. Toleranz, die größte Tugend. Kollegialität bis zur Selbstverleugnung. Amtsgeheimnis, sehr oft, um zuzudecken, viel Dreck und Dinge, die niemand sehen durfte.
Eine markige Rede? Nein, sagt Andreas Groß, der Linke, der zugehört hat.
Markig finde ich eine Beschönigung. Sie war höhnisch. Er hat uns den Beweis geliefert, weshalb wir ihn abgewählt haben. Oder? So kann nur jemand verlieren, der erstens noch nie verloren hat und zweitens sich so als etwas Besonderes ansieht. Diese Selbstüberheblichkeit.
Die Sitzung der Vereinigten Bundesversammlung dauerte an diesem nebligen Morgen bloß 40 Minuten. Eine kurze Sache, allerdings mit Langzeitwirkung, wie man heute weiß.
Auf die Abwahl kommen wir gleich im Tagesgespräch zurück mit Buchautor Andrea Hämmerle. Jetzt ist 13 Uhr, die Schlagzeilen mit Andrea Abbühl.
Der Tessiner Sergio Ermotti ist nun definitiv Konzernchef der UBS. Und Verwaltungsratspräsident Caspar Filiger soll bereits im Frühling ersetzt werden. Die UBS schlägt den deutschen Banker Axel Weber für das Amt vor. Jedes dritte Unternehmen in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie macht Verlust. Das zeigt eine Umfrage des Branchenverbandes Swissmem. Er fordert nun, der Franken müsse weiter geschwächt und die Steuern müssten gesenkt werden. Die Polizei hat das Zeltlager der Occupy-Bewegung in Zürich geräumt. Sie nahm 20 bis 30 Personen vorübergehend fest. Auch in New York räumt die Polizei das Occupy-Camp der Kapitalismuskritiker in der Nähe der Wall Street.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.